Diese Folge ist für dich, wenn du mehr zur Gewichtsdiskriminierung erfahren möchtest. Wenn du dich fragst, wie es ist, dick zu sein und in den Wechseljahren. Diese Folge ist auch für dich, wenn du manchmal deine eigene Stimme aufgrund der vielen lauten Empfehlungen nicht mehr hören kannst. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du eine kritische Betrachtung zur Abnehmspritze hören willst. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder im Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Schön, dass du wieder hier bist. Heute ist schon wieder Zeit für ein Interview. Und dafür habe ich mir eine liebe Freundin und großartige Frau eingeladen, die sogar schon mal im Podcast war. Herzlich willkommen, liebe Bobby Herrmann-Turner.
Vielen Dank, liebe Katharina, für die erneute Einladung. Und ich meine, let's face the fact, als ich das letzte Mal bei dir war und das erste Mal bei dir war, daraus ist eine wunderbare Freundschaft entstanden. Also ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Und ich darf mich auch kurz vorstellen, hast du gesagt. Also mein Name ist Bobby Herrmann-Turner. Ich kämpfe gegen Gewichtsdiskriminierung. Das fasst es schon fast zusammen. Ich habe angefangen als Plus-Size-Bloggerin vor vielen, vielen Jahren und habe mich damit tatsächlich selbstständig gemacht. Und es ging sehr viel um Plus-Size-Mode und wo man größere Größen herbekommt und wie man es stylen kann und machen kann. Das war damals ein großes Thema. Es ist auch heute noch ein bisschen. Aber das Ganze wurde sehr viel politischer und ich mache, kreiere Events für mehrgewichtige, mit mehrgewichtigen Menschen. Ich versuche, Medizin und Mehrgewicht zusammenzubekommen, mache hier Dinge zum Thema. Ich habe einen Podcast mit einer lieben Kollegin gemeinsam, der nennt sich Fat Business. Und habe am 15. Oktober, siehst du, ich komme schon ganz durcheinander. Am 15. Oktober kommt mein erstes Buch raus, das auch Fat Business heißt, Untertitel Dicke sind nicht das Problem und das möchte ich ganz dick und fett unterstreichen. Ja, und das ist meine Arbeit.
Großartig. Schau, wie gesagt, du bist eine großartige Frau. Du hast gleich so viel aufgelegt an Dingen, die wir da jetzt dann, über die wir sprechen wollen. Und gleich zu Beginn würde ich gern eben mehr von deinem großen Projekt wissen, das dich ja in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, nämlich, du hast das ja gerade erwähnt, dein Buch Fat Business. Wie viel darfst du uns verraten, worum es darin geht?
Ich darf alles verraten, also ich darf nicht, ich werde keine Seiten vorlesen, aber sonst darf ich verraten. Es geht darum, was Gewichtsdiskriminierung eigentlich ist, was bedeutet es, was ist es, wie erfahren wir es und in welchen Bereichen spielt es eine Rolle. Dabei geht es nicht nur um Medizin, es ist ein Thema, aber es geht sehr stark auch um Arbeit, um Wirtschaft. Es geht darum, wie man, und das hat der PR-Mensch der Agentur, der Buchagentur, für die ich das Buch schreiben durfte, ich im Verlag Krämeyer und Scherrier, kommt das Ganze raus. Und der PR-Mann hat gemeint, hat einen Betreff formuliert für die Presseaussendung und der hieß Fatshaming als Businessmodell. Und im Endeffekt geht es im Buch genau um das. Es geht darum, wie wir diskriminiert werden, wie das sich in unserem Alltag beruflich und privat niederschlägt und wie uns aber gleichzeitig das Geld aus der Tasche gezogen wird von eben der Industrie, die dafür sorgt, dass wir diskriminiert werden. Also es ist Ja, genau um das geht es. Es geht viel um Potenzial. Potenzial, das ich sehe bei dicken Menschen. Wenn ich mit dicken Menschen zusammenarbeite in einem Raum bin, ich kenne ja viele dicke, fette, mehrgewichtige Menschen. Potenzial, das wir liegen lassen, das die Wirtschaft liegen lässt. Und es geht vor allem darum, es geht um einen anderen Blickwinkel. Denn wenn wir um dicke Menschen, wenn wir über dicke Menschen sprechen, wenn wir über Gewichtsdiskriminierung sprechen, dann sprechen wir immer darüber, dass Mehrgewichtige das System belasten, das Wirtschaftssystem belasten, die Volkswirtschaft wird auch sehr oft gern gesagt belasten, das Gesundheitssystem belasten, dass sie ein Problem darstellen. Und ich komme von einer ganz anderen Seite und sage mal, Dinge wie, wenn ihr wirklich wollt, dass wir gesund werden, dann dürft ihr uns nicht diskriminieren. Wenn ihr wirklich wollt, dass es uns gut geht, dann gebt uns den Zugang zum Arbeitsmarkt. Und Gewichtsdiskriminierung und Bodyshaming sind große Kostenverursacher in Volkswirtschaften. Und ich zeige eben genau diese Seite auf und zeige, dass wir, wenn wir nur die andere Seite sehen, wir viel zu einseitig denken und mit mehr Gewicht nie richtig werden umgehen können.
Wow, Wahnsinn. Ich kann gar nicht sagen, also ich glaube nicht nur, ich weiß, wie wichtig dein Buch ist und sein wird, einfach weil das Thema so wichtig ist. Und vor allem, also in unserem ersten Podcast, ich werde die Folge dazu verlinken in den Shownotes, ging es ja genau darum, dass wir eben über Gewichtsdiskriminierung gesprochen haben und wie du das halt als Personen in einem dicken Körper einfach auch wahrnimmst. Und ich muss sagen, ich habe ja auch durch dich ganz viel auch nochmals dazugelernt sozusagen oder halt auch eine andere Perspektive bekommen. Kann ich es hundertprozentig nachempfinden? Nein, ja, aber ich glaube, also, oder ich bin davon überzeugt, dass man gerade, wenn wir eben uns die andere Perspektive sozusagen auch anschauen und anhören und lesen, da ganz viel dazulernen können, ja, dass man wirklich auch eben diese Sichtweise erweitern kann. Und gerade was du jetzt gesagt hast, also Gesundheitswesen, bin ich ganz bei dir, ist ganz wichtig. Aber eben auch Arbeitsmarkt, glaube ich, ist so ein ganz ein wichtiger Aspekt, der oftmals vergessen wird. Ja? Und das hat mich selbst damals schockiert, wo ich für eine Fortbildung immer recherchiert habe, wo halt, also und da bist du wahrscheinlich noch viel mehr in dem Thema drinnen, aber wie halt auch, welche Einstellung wir am Arbeitsmarkt zu dicken Menschen haben. Ja, wenn, also da war diese Erhebung, wenn zwei gleich ausgebildete Menschen mit, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger demselben Lebenslauf oder ähnlicher Ausbildung oder derselben Ausbildung sich für eine Stelle bewerben, die eine Person ist normschlank, unter Anführungszeichen, normgewichtig und die andere ist mehrgewichtig, und selbst wenn die mehrgewichtige Person mehr, also da besser geeignet ist, wird sie eher nicht genommen, weil wir eben mit dieser Person eher leider so Adjektive verbinden wie dumm, faul, desinteressiert, stinkt, unfreundlich und so weiter. Ja? Und das hat mich wahnsinnig schockiert. Leider aber auch, weil man dann, wenn man wirklich mit offenen Augen durch die Welt geht, tatsächlich sieht, dass es Fakt ist, dass das so gelebt wird da.
Ja, das ist ein großes Thema. Also der Zugang zum Arbeitsmarkt bestimmt ja auch viel. Der bestimmt ja nicht nur, bitte in Anführungszeichen, deinen beruflichen Werdegang, der ja sehr, sehr wichtig ist, der einfach sehr viel Zeit im Leben eines Menschen einnimmt. Der bestimmt auch den Zugang zu Sozialleistungen. Der bestimmt auch den Zugang dazu, wie du dein Leben sonst gestalten kannst. Der bestimmt deinen Zugang zu Lebensmitteln, zur Ernährung. Der bestimmt unglaublich viel, weil es natürlich darauf ankommt, wie viel Geld hast du. Wie viel habe ich da? Wofür kann ich? Wie kann ich mein Geld investieren? Wie kann ich meine Zeit investieren? Wie stressig ist mein Job? Wie körperlich anstrengend ist mein Job? Da kommen ganz viele Dinge zusammen. Und gerade wenn es eben darum geht, das hat man festgestellt, und das ist vor allem auch bei Frauen tatsächlich und weiblich gelesenen Personen ein Thema. Bei Frauen, es gibt in der Wissenschaft, die Studien sind immer binär bis dato. Und deshalb ist das oft so, dass man sagt, bei Frauen spielt das weit mehr eine Rolle als bei Männern. Einfach weil es mehr ums Aussehen geht, wie wir unglücklicherweise ja wissen. Und ja, gerade in Jobs, wo du einfach sehr repräsentativ arbeitest oder auch in Verkaufsjobs, aber eben auch in Assistenzjobs oder in Leitungspositionen, ist das natürlich ein Thema und spielt eine wichtige Rolle, wie Menschen aussehen. Und da werden mehrgewichtige Menschen schlicht diskriminiert. Und das ist jetzt nicht einfach unterschätzt oder was auch immer. Auch das werden sie. Das kommt ja mit der Diskriminierung, weil da sagt man ja, du bist nicht schlau genug, du bist nicht intelligent genug, gerade weil man Mehrgewicht auch immer verortet in sozial schwächeren Schichten oder in sozial schlechter gestellten Schichten. Da kommt dann natürlich auch das Vorurteil mit Dummsein dazu, weil Menschen glauben, dass Menschen, die nicht so viel Geld haben, dümmer sein müssen. Was auch so ein Thema ist, also das Thema Gewichtsdiskriminierung beinhaltet einfach sehr, sehr viel. Eine große soziale Kritik, ne? Eine Systemkritik. Aber es spielt eine große Rolle und das ist etwas, was man definitiv deutlicher beleuchten muss, wenn man möchte, dass Menschen gut verdienen und auch ein gutes, gesünderes, glücklicheres Leben leben können.
Da bin ich ganz bei dir, weil das eben, das jetzt vorher angesprochen, eben wofür man dann auch möglicherweise das Geld hat. Und da geht es ja dann auch darum, also das jetzt auch schon eben Lebensmittel angesprochen, aber zum Beispiel auch, dass wir ja erwarten von dicken Menschen, dass sie eben auch Sport betreiben. Nur auch da ist mir halt dann vielleicht der Zugang verwehrt, ja, wenn ich halt nicht das Geld habe für möglicherweise ein Fitnessstudio. Und ich weiß, jetzt sagen vielleicht viele, aber ich kann doch einfach rausgehen. Ja, kann ich auch. Nur dann bräuchte ich eventuell auch entsprechende Kleidung oder zumindest etwas, wo ich mich wohlfühle, weil ja, die Diskriminierung geht ja gleich weiter, wenn ich da, also ja, wenn ich nicht vielleicht die entsprechende Kleidung anhabe, etc. Beziehungsweise so darf man sich ja auch dabei wohlfühlen. Und dann ist auch wieder die Sache, wenn ich halt wiederum, ich sage jetzt mal, Funktionskleidung für dicke Menschen möchte, dann muss ich halt auch nochmal mehr, weiß ich nicht, doppelt, dreifach in die Tasche greifen, um halt entsprechendes Material oder entsprechende Artikel zu bekommen, die halt dann auch, also in denen ich mich wohlfühle und wo ich halt dann auch entsprechend die Bewegung machen kann. Also das sind ja auch so Dinge, die man nicht vernachlässigen darf, die aber halt oft einfach so schnell dahingesagt werden, na sollen sie halt, ja.
Ich finde es immer so paradox, wie wir mit dicken Menschen umgehen. Weil auf der einen Seite sagen wir ihnen, macht das, geht ins Fitnesscenter, bewegt euch, geht mehr raus. Und wenn sie dann ins Fitnesscenter gehen oder wenn sie dann rausgehen, dann belächeln wir sie, wir machen uns lustig, wir beschimpfen sie, wir fotografieren sie, als wären sie teilweise, als wären sie in der Rarität oder in der Kuriosität. Wir reden hinter ihrem Rücken über sie, wir machen sie schlecht. Und das erklärst du mir bitte mal. Was genau hat das damit zu tun? Wollen wir das wirklich? Wollen wir diese dicken Menschen in unserem Lebensraum sonst sehen? Wollen wir dicke Menschen im Fitnesscenter? Wollen wir dicke Menschen auf der Straße? Wollen wir dicke Menschen im schicken Hotel? Wollen wir dicke Menschen im Theater, wo auch immer? Ich sage eigentlich nein, wir wollen das nicht. Denn würden wir es wirklich wollen, würden wir uns wie Menschen benehmen. Human Decency ist ein ganz großes Wort, steht nicht im Buch, aber würde ich einfach so sagen, wie wir mit dicken Menschen umgehen, zeigt ganz deutlich, dass wir sie nicht wollen. Paradox auch wieder, es gibt immer mehr dicke Menschen. Jetzt können wir darüber diskutieren, warum das so ist und wie das so ist, welche Einstellung wir zum Dicksein allgemein haben, weil das Problem, das Grundproblem an der Thematik ist ja schon, Dicksein, schon allein das ist, macht ja ein glückliches Leben, ein gutes Leben, ein sechs meiner gesundes Leben, ein was auch immer, macht ja per se das schon unmöglich für viele Menschen. Du bist dick, also bist du ja schon irgendwo auf der Seite. Es gibt ja gar nicht die Vorstellung, dass ein dicker Mensch ein gutes Leben leben kann. Da kommen sehr viele Dinge zusammen. Das ist eine Problematik, mit der wir uns zunehmend einfach werden beschäftigen müssen. Es bleibt uns gar nicht anders übrig. Es sei denn, alle nehmen nur noch Abnehmspritzen, aber zu dem kommen wir vielleicht auch noch. Dass das Grundproblem nicht löst von Gewichtsdiskriminierung. Ja, da kommen wir noch dazu. Aber ist einem nicht, also ich verstehe oft nicht, das ist das, was mich oft so wütend macht. Ich verstehe nicht, dass nicht klar ist, dass wenn wir mit Menschen so umgehen, wie wir es tun, wenn wir mit dicken Menschen so umgehen, wie wir es tun, wir weder das Leben eines dicken Menschen besser machen, weil wenn man dich beschämt und fertig macht, ist das für manche Menschen ein Ansporn, etwas zu verbessern, aber nicht unbedingt nachhaltig und gut. Wir gehen Problemen nie auf den Grund, weil woher Food Noise kommt oder andere Dinge kommen, wenn Menschen sie haben, diese Frage stellen wir gar nicht. Wir betrachten Gewicht immer nur als Fehler und als Problem. Und können uns gar nicht, und haben damit schon dieses Ding, ein dicker Mensch ist ein Problem, ein dicker Mensch ist in der Medizin ein Problem. Nein, nicht automatisch, gar nicht. Ja,
Ja.
also da gibt es ganz viele Dinge, über die man ganz viel sprechen und schreiben kann, aber die wir uns, finde ich, einmal einfach anders vor Augen führen sollten. Und wir sprechen immer so abwertend und negativ über Mehrgewicht. Wir sprechen aber nie objektiv darüber, was es bedeutet, wenn ein nicht mehrgewichtiger Mensch einen mehrgewichtigen Menschen schlecht behandelt. Ganz. Und das, finde ich, sollten wir einfach viel mehr machen. Ja.
Absolut. Und eben auch dieses wirklich Zuhören und eben, das habe ich vorher schon gesagt, dass man tatsächlich einmal zuhört und tatsächlich einmal eben einen dicken Menschen oder mehrere fragt, eben, wie geht's dir eigentlich oder wie nimmst du eben deinen Alltag wahr? Und ja, das und nur weil halt meine Lebensrealität in einem sogenannten normgewichtigen Körper unter Anführungszeichen halt nicht die deine ist sozusagen, kann ich nicht davon ausgehen, dass aber alle in meiner Realität sozusagen leben müssen, ja. Und das ist halt das, was, wo wir eben, so wie du vorher gesagt hast, wir dürfen einfach auf uns, also einfach gegenseitig uns zuhören und mehr miteinander auch reden und eben diese Welten aufmachen, ja.
Ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig es eigentlich ist, wenn man Menschen nicht mit einbezieht in einen Prozess, wo es über sie geht und was sie betrifft, ist sicher die Entwicklung des BMI und damit auch das Ausrufen der Adipositas-Epidemie. Kommt doch im Buch vor tatsächlich. Das ist jetzt ein kleiner erster Insight ins Buch, wo es einfach darum geht, in dem kompletten Prozess. Der auch die WHO ja betrifft, die die Epidemie ausgerufen hat und wie es da überhaupt dazu kam, dass das ausgerufen wurde und so weiter, das muss man nachlesen im Buch. Aber in diesem ganzen kompletten Prozess waren mehrgewichtige Menschen nicht einmal einbezogen. Niemand hat uns gefragt, niemand hat mit uns gesprochen, niemand hat. Es gibt bis heute Kritik am BMI, gab es von Anfang an übrigens aus der Wissenschaftswelt. Also das ist nicht so, dass das einfach, ja, ist alles super. Und an der Adipositas-Epidemie und wie das gemacht wurde, gab es auch aus von Seiten der Wissenschaft und von Seiten der Medizin immer wieder Kritik. Aber mehrgewichtige Menschen wurden einfach nicht mit einbezogen in diesen Prozess. Es wurde über ihren Kopf hinweg bestimmt. Und das ist halt etwas, wo man ganz stark sieht, man spricht ständig über uns. Man spricht nie mit uns. Man kennt unsere Lebensrealität nicht. Man stellt sie sich vor. Man weiß es nicht. Und das ist halt so eine Sache, wo ich glaube, dass einfach Mehrgewichtige viel mehr mit einbezogen werden müssen in gewisse Prozesse.
Absolut, und ich glaube, halt allgemein gesprochen, marginalisierte Gruppen, die einfach eben entsprechend, also wir sprechen jetzt da über die Mehrgewichtigen, aber eben allgemein, dass man einfach eben die marginalisierten Gruppen, über die es halt, oder um die es halt auch geht, dass man die einfach mehr mit einbezieht oder überhaupt mit einbezieht, wenn es halt um Lebensrealitäten geht. Ja? Und das dürfen wir uns halt auch vor Augen führen, dass es halt eben nicht diese 0815 Person oder Leben gibt, sondern dass das halt mittlerweile wissen wir, dass das halt alles auch viel facettenreicher ist. Ja, sei es jetzt eben, sage jetzt mal, körperliche Gesundheit, sei es psychische Gesundheit und so weiter, dass es halt nicht dieses, ja, iss weniger, beweg dich mehr und lächel halt ein bisschen, wenn du mentale Probleme hast. Bobby lächelt mich gerade an. Dass es halt mehr beinhaltet als eben nur diese plakativen Aussagen und eben auch, dass das ganz viel ein System, sage ich jetzt mal, dahinter ist oder halt ein größeres Problem als nur das auf das Individuum runterzubrechen.
Da hast du absolut recht. Und natürlich, also Diskriminierung ist in jedem Fall etwas, das ich zutiefst ablehne und kommt leider in sehr vielen Fällen vor. Also Gewichtsdiskriminierung ist jetzt mein Thema, aber auch Gewichtsdiskriminierung ist intersektionell. Ja, natürlich stellt sich das für mich als weiße Frau wieder anders dar als für People of Color, ja, die mehrgewichtig sind. Da kommt mehrfach Diskriminierung dazu. Also da gibt es ganz viele Dinge. Diskriminierung ist in jedem Fall einfach ein Schmarrn, um nicht den anderen Wort zu benutzen, das ich jetzt nicht benutze, weil ich weiß ja. Aber ja, um es mal ganz rudimentär auszudrücken.
Bin ich ganz bei dir. Bobby möchte jetzt einmal einen kurzen, vielleicht harten Schwenk machen, aber wir kommen dann nochmal dazu zurück zu dem Thema. In meinem Podcast geht es ja eben unverwechselbar immer wieder oder ganz häufig um die Wechseljahre. Und wir sprechen ja, wir treffen uns ja häufig und wir sprechen ja dann auch drüber und so über unsere Erfahrungen. Wie nimmst du die Wechseljahre persönlich wahr? Und ja, magst du da mal kurz erzählen, wie es dir da so, ich darf verraten, du bist in den Wechseljahren, wie es dir da so geht?
Also persönlich habe ich es wahrgenommen in dem Sinne, als ich mir gedacht habe, okay, warum schwitze ich in der Nacht so seltsam? Damit hat es angefangen. Im Hals habe ich früher nie gemacht und mir gedacht, was ist da los? Und ich schlafe schlecht. Dann mir gedacht, okay, was ist da los? Weil das war früher auch nie der Fall. Und so hat das irgendwie dann angefangen, mir gedacht habe, irgendwas ist anders. Gut, und da war ich 42 und dachte, ja, ich bin noch 42. Irgendwas, ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen, ich glaube. Da ist irgendwas auf dem Weg. Also ich habe es gemerkt, auch mit teilweise Stimmungsschwankungen, bevor die Periode kommt. Es war immer schon so, dass ich da ein bisschen, dass es emotional ein bisschen schwieriger manchmal war, aber es ist einfach eine ganz andere Art und Weise intensiv, als ich das früher hatte. Und heute bin ich auch kein Teenager mehr zum Beispiel, die das einfach so rauslässt und heute ist mir vollkommen bewusst, was da mit mir passiert und dass ich das eigentlich nicht unbedingt möchte, dass es aber so ist. Und da habe ich dann angefangen, mir zu überlegen, okay, gut, irgendwas würde ich gerne machen. Also jetzt mal schauen, was ist es, wie weit bin ich überhaupt? Ich bin jetzt 45 Jahre alt, das heißt, vor 3 Jahren habe ich die ersten Dinge mal bemerkt oder so, aber wie weit bin ich? Ist es eine Perimenopause, ist es eine Prämenopause? Was, wie genau schaut das alles aus? Und hätte gerne kompetente Hilfe von meiner damaligen Gynäkologin gehabt. Und das Problem fing an, als ich ins medizinische System eingetreten bin. Wie so oft für dicke Menschen, aber diesmal ging es gar nicht ums Dicksein im ersten Moment, sondern einfach darum, dass meine damalige Gynäkologin gemeint hat, ja, sie sind nicht im Wechsel. Das kann nicht passieren. Und sie, da ist nichts, da kann noch gar nichts sein. Sie sind noch so jung. Und ich so, ach. Gut, vielen Dank.
Auf die Stirn geschlagen, weil man denkt, oh mein Gott, ja, noch so eine.
Noch so ein. Es gibt leider sehr viele davon. Mittlerweile ist es so, dass ich gewechselt habe und wir schauen uns das jetzt genauer an. Es wird noch nicht die letzte Gynäkologin sein, fürchte ich, weil wir haben darüber gesprochen und das hat in meiner Followerschaft auch eine große Debatte ausgelöst, was ich sehr spannend fand. Ich habe mit der Gynäkologin darüber gesprochen, was man tun könnte, wenn die Symptome schlimmer werden oder was man so allgemein macht. Ich bin keine Medizinerin, ich bin nicht medizinisch ausgebildet. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass MedizinerInnen, die mir gegenüber sitzen, wissen, was sie tun. Und sie hat zu mir gesagt, Ersatztherapiegeschichten gibt es für mehrgewichtige Menschen, also ist für mehrgewichtige Menschen. Oder in dem Sinne nennen wir das medizinische Wort adipös, für adipöse Menschen. Nicht unbedingt vorgesehen, wird nicht empfohlen, soll nicht gemacht werden. Und ich habe einige Freundinnen schon, die im Wechsel sind und sehe das bei denen. Manche nehmen das, das wirkt so gut und so weiter. Also wie das. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, das ist unfair. Warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich das in meine Stories gepostet auf Social Media, auf Instagram. Und auf einmal haben auch viele Followerinnen geschrieben, nein, das stimmt gar nicht. Man kann. Da gibt es keine Regeln in dem Sinne. Es wird empfohlen, bei gewissen Dingen keine Hormonersatztherapie zu machen und so weiter und so fort. Also ich beschäftige mich im Moment damit, mir die Frage zu stellen, wie weit bin ich? Wie schauen meine Hormone aus? Das wird der nächste Blutbefund zeigen. Was bedeutet das? Und wie kann ich mich als dicke Frau in dem Fall, in diesem System zurechtfinden und wie kann ich mir im Wechsel tatsächlich gut helfen, wenn ich Probleme habe und wenn ich Schwierigkeiten habe? Weil im Moment ist die Hürde natürlich auch, okay, ich bin dick und habe dann noch eine zusätzliche Hürde da. Weil ich muss erst einmal dafür kämpfen oder schauen, dass ich eine Ärztin finde, die sagt, okay, wir schauen uns gewisse Parameter genau an, weil dick sein ist nicht gleich dick sein, Körper ist nicht gleich Körper. Und was können wir da je nachdem tun? Ich fühle mich im Moment nicht gut aufgehoben, ich fühle mich im Moment nicht gut beraten und ich bin im Moment so ein bisschen im luftleeren Raum, was sehr unangenehm ist, weil man weiß, mit dem Körper passiert was, aber man kann nicht wirklich irgendwie was machen. Und das finde ich für mich im Moment in der Situation sehr schwierig. Ja, da bin ich
Mir
gerade.
tut es für dich leid und mir tut es immer allgemein so leid für alle Personen, die halt einfach im, ich sage jetzt mal, ich gehöre ja selbst dem medizinischen System an sozusagen, wenn man halt diese Erfahrungen macht, dass man ja, dass man solche Aussagen bekommt, wo es gar jetzt, also wo es eventuell aufs Gewicht bezogen ist, aber halt auch jetzt hinsichtlich Wechseljahre, wo man einfach so abgestempelt wird, wo es vielleicht gar nicht ums Gewicht geht, aber halt so dieses, na, das brauchen Sie noch nicht und eben, sie sind noch nicht im Wechsel und. Wobei ich da natürlich schon auch erwähnen will, es gibt sie, es gibt die Ärzte und Ärztinnen, die sich auskennen, die kompetente Hilfe, Schrägstrich Unterstützung anbieten, die mit der Materie umgehen können. Es gibt auch die Ärzte und Ärztinnen oder halt auch anderes Gesundheitspersonal, die gewichtsneutral arbeiten, die eben nicht als erstes irgendwie, weiß ich nicht, bei der Blasenentzündung das Gewicht vorschieben oder eben bei der Halsentzündung das Gewicht vorschieben und. Ja, also die gibt's. Also wir wollen hier nicht irgendwie
Ja, nein, nein, nein.
Fitnessstudio betreiben oder so, weil das wird dann oft irgendwie so dargestellt. Im Gegenteil, wie gesagt, wir kennen beide genügend Personen, die eben gute Arbeit leisten, hervorragende Arbeit leisten. Also von dem her sei das hier an dieser Stelle auch erwähnt. Aber wie gesagt, es tut mir trotzdem immer so leid, weil es halt nicht notwendig ist. Und da sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei einer Diskriminierung, die halt einerseits auf den weiblichen Körper sozusagen abzielt und halt dann in deinem Fall halt wieder auch mehrere Diskriminierungen stattfinden. Ja, also von der weibliche Körper bis hin eben zum Alter vielleicht auch sogar, kann man sagen. Also da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, aber halt eben auch dann das Gewicht auf das bezogene.
Ja,
Ja.
entschuldige. Das wollte ich nur auch nochmal dazu sagen. Weder im Buch, wo es vorher darum geht, noch so allgemein im Leben, und wir haben ja schon gemeinsam auch eine Veranstaltung zum Thema Fett in der Medizin gemacht, geht es darum, dass das medizinische System einfach zu bashen und zu sagen, es sind alle furchtbar, es ist alles schlecht. Das ist einfach nicht wahr. Ja? Und unterschiedliche Meinungen darf man haben. Und unterschiedliche Zugänge zu Themen darf man haben. Das ist nicht die Frage. Es geht, also das ist wirklich, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und gut, dass du es erwähnst. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, die Wissenschaft ist falsch, die Medizin ist falsch. Nein. Es geht darum zu sagen, dass der Zugang, der Ansatz, der gewählt wird, wenn es um dicke Menschen geht, dass der oft sehr, sehr schwierig wird. Ja, es gibt Menschen, die gewichtsneutral arbeiten im medizinischen Bereich und das ist wunderbar und das ist super, aber es gibt viel zu wenige. Und der Großteil des medizinischen Systems denkt nicht unwissenschaftlich furchtbar, aber denkt, hat einen komplett anderen Zugang und ist eben nicht gewichtsneutral. Und das ist schon ein großes Thema, vor allem auch in einer Zeit, in der es immer mehr Menschen gibt, die mehr Gewicht haben und die auch gute Behandlung haben sollen, müssen, erfahren müssen und dürfen. Und das ist halt total wichtig. Ja. Aber nein, das sind dann nicht alle so. Und es gibt auch gute Hände, aber es ist oft, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, für mich jetzt als Person, die jetzt nicht überall Kontakte oder so hin hat, ist es schwer, die Person zu finden, der ich vertrauen kann. Weil man natürlich im System sehr oft Dinge erfährt, die einen misstrauisch werden lassen. Und das ist halt die Geschichte. Und das ist schade. Also soll es ja auch nicht sein. Das ist ja auch für MedizinerInnen sehr, sehr, sehr frustrierend, wenn PatientInnen entweder nicht mehr kommen, unregelmäßig kommen, Medikamente vielleicht gar nicht nehmen oder sowas, weil einfach das Misstrauen da ist. Ne?
Absolut. Da passt jetzt eh die nächste Frage eigentlich dazu. Fühlst du dich als Person in einem dicken Körper bei all der Information, die man zum Glück mittlerweile rund um die Wechseljahre bekommt, wirklich angesprochen oder abgeholt, sage ich jetzt mal?
Angesprochen manchmal vielleicht, abgeholt nein. Also jetzt wirklich explizit, und das muss ich selbst, das möchte ich gerne, weil das war das erste Buch. Es gibt ja noch so viele Dinge, die ich gerne sagen würde. Schauen wir mal, wie das erste Buch läuft. Aber ich würde gerne viel mehr zum Thema Wechseljahre und Dicksein machen. Einfach, weil ich finde, dass es noch viel zu wenig gibt. Es ist, ich muss natürlich viel mehr noch recherchieren und viel mehr schauen, aber das ist natürlich auch wieder so, diese Bringschuld, dass ich mich erstmal so gut informieren muss, bevor ich wohin gehe, damit mir geholfen werden kann. Aber von dem einmal abgesehen, nein, es gibt viel zu wenig zum Thema. Viel zu wenig werden dicke Menschen, dicke Frauen angesprochen, was das betrifft. Und da gibt es viel zu wenig Sensibilität auch dafür. Also ich fühle mich nicht abgeholt im Moment. Nein, nein, überhaupt nicht.
Ja, ist traurig, ist aber auch ein guter Appell,
Ja.
dass man wirklich auch, ja, wie gesagt, auch wieder alle Lebensrealitäten mit einbezieht. Vor allem, was ich halt, also eben, ich weiß nicht, wie du zu dem Thema eben stehst, Wechseljahre und Gewicht, weil das ist ja das, was ganz häufig ganz oben steht sozusagen, diese Gewichtszunahme, dieser Menobauch oder eben Menobelly, wie er dann genannt wird. Und das, so, das will ich nicht runterspielen. Es ist absolut legitim, wenn ich mich oder eben du dich als Zuhörerin in deinem Körper sozusagen nicht wohlfühlst, weil er sich verändert. Ja, keine Frage, das will ich niemandem absprechen. Aber trotzdem wird es halt oft so als dieses Symptom Number One dargestellt, das auf alle Fälle bekämpft, unter Anführungszeichen, werden muss. Wie nimmst du auch dieses Thema wahr?
Also ich merke mit zunehmendem Alter, dass es mich mehr beeinflusst. Hat es früher nicht so stark, aber nicht im Sinne von, oh mein Gott, wo ist mein Körper, weil mein Körper war immer schon dick. Ich habe also einen dicker. Er verändert sich schon auch. Also ja, tut er auch. In gewisser Weise habe ich auch darüber gesprochen. Ich habe auch etwas mehr Bauch bekommen. Dafür ist woanders. Also es verändert sich da schon auch. Damit musste ich auch zurechtkommen. Vor allem aber bei mir auch deshalb, weil ja der dicke Körper per se sowieso so ein medizinisches Warnsignal ist. Der Bauch per se bei dicken Menschen, ja auch immer wieder medizinisch beschrieben, ist eine Gefahrenzone. Und wenn du Tag ein, Tag aus mit dieser Gefahrenzone lebst und das immer wieder hörst, macht das was mit dir. Und das macht dir ein bisschen Angst. Also die Angst vom eigenen Körper wünsche ich niemandem, weil die ist nicht schön. Und die Angst davor, was der eigene Körper, also eigentlich aus gar keinem Grund im ersten Moment heraus. Ja, ich werde auch älter. Ja, bei mir kommen auch Dinge zum Tragen, die einfach familiär da sind. Mit denen muss ich mich auseinandersetzen, ob ich will oder nicht. Genetische Prädispositionen sind da. Aber diese Angst, dann auch einem medizinischen Vorurteil zu entsprechen, weil ich ja dick bin und wenn dann was passiert und mein Körper verändert sich, aber da ist ein Bauch und der Bauch ist furchtbar und Ding. Also all das, was eh schon da ist, was nicht so eine Rolle spielt. Also ich kenne das. Wo fange ich an? Ich kenne das aus Gesprächen, dass mir Menschen gesagt haben, wenn du älter wirst, wird dein dicker Körper ein Problem sein. Du weißt es nur jetzt noch nicht. Jetzt kannst du groß reden. Und jetzt werde ich älter und merke, dass der dicke Körper ein Problem wird. Aber nicht, weil ich empfinde, dass er ein Problem ist. Nicht, weil ich jetzt auf einmal mir denke, oh mein Gott, das ist alles ganz anders und es geht nichts mehr und mein Dicksein ist ganz furchtbar, sondern weil auch von außen immer mehr gezeigt wird, okay, gut, du bist jetzt 45. Das ist jetzt gefährlich und das passiert jetzt. Da kommt sehr viel zusammen. Und ich habe mal vor kurzem auch gesagt, es ist teilweise die Stimmen rund um mich herum, was das betrifft, sind so laut, dass ich mich selbst gar nicht mehr höre. Ich habe solche Angst teilweise davor, das zu bekommen oder zu haben, weil ich diese Horrorgeschichten kenne, weil ich gehört habe, dass alles ganz furchtbar ist. Wie kann ich also dick, glücklich alt werden oder älter werden? Und dann geht es mir jetzt nicht darum, ob ich jetzt Medikamente nehme oder nicht, weil wir beschämen hier bitte niemanden, der Medikamente nimmt, weil wenn es Medikamente gibt, die dir gut tun, alles ist gut, alles ist wunderbar, hervorragend. Ja, das ist gar keine Sache. Aber du hast ja als dicker Mensch per se schon Angst, über krank sein zu sprechen, weil das nach außen ein Bild bestätigt, dass ein dicker Mensch nur krank sein kann. Und da kommen ganz viele Sachen zusammen. Das spielt auch in den Wechseljahren eine relativ große Rolle. Ich merke es bei mir. Es interessiert mich, wie es anderen dicken Menschen geht. Das wäre ein interessantes Thema tatsächlich. Ein Thema, glaube ich, das man unter Dicken miteinander gut besprechen sollte, weil ich glaube, dass es eine große, große Rolle spielt. Da kommen viele Ängste dazu. Also zudem, es verändert sich dein Körper. Auf das stellst du dich ein. Es gibt Dinge, die kannst du nicht. Es gibt Dinge, auch bei der Ernährung, wo ich merke, okay, das tut mir nicht mehr so gut, dann mache ich es halt jetzt anders. Ne? Aber dann kommt halt auch noch dieses Warnsignal immer dazu. Dein Körper ist eine Gefahr. Und je älter du wirst, desto gefährlicher wird er. Das in Kombination ist ganz furchtbar.
Absolut. Also mir schwirren gerade so viel. Also einerseits nicke ich ganz viel, weil ich dir so zustimme, obwohl ich eben, sozusagen, eben nicht im dicken Körper bin, aber es mir so, ja, ich kenne halt das Gesundheitssystem und weiß dadurch, oder kenne, also wenn man mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, kennt man halt leider auch die Meinung von vielen Menschen eben, und deswegen glaube ich, mir vorstellen zu können oder vielleicht etwas vorstellen zu können, wie es halt ist, wenn man dann sagt, oh, weiß ich nicht, mir tut jetzt eben, ich habe Gelenkschmerzen, was ja in den Wechseljahren auftreten kann, egal in welchem Körper ich stecke, ob schlank, und ich sage jetzt selbst super schlank, oder eben unter Anführungszeichen wieder normgewichtig oder eben mehrgewichtig, das kann einfach auftreten, und das hat mehr oder weniger mit den Hormonen zu tun und nicht mit dem Gewicht, ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das eben, wenn ich das sage, ist es was anderes, als wenn du das sagst. Weil bei dir ist es wahrscheinlich dieser Stempel sofort drauf, naja, eh klar. Ich sage es jetzt sehr
Ja, weil
überspitzt. Genau, die Dicke ist eh klar, dass der irgendwann einmal was wehtun muss. Das muss ja so sein, weil dieser arme Körper, die armen Knie etc. pp., irgendwann muss es sich ja zeigen. Ja? Und das ist ja etwas, was wir eben, dann fühlen wir uns ja auch wieder bestätigt.
genau. Genau. Und den dicken Menschen macht es per se, nicht allen, aber macht es per se Angst. Ja, die Reaktion meines Körpers, okay, wenn das jetzt passiert, oh mein Gott, was bedeutet das? Es bekommen dann Dinge eine überdimensionale Bedeutung und das ist so einschränkend bei manchen Sachen. Und das ist wirklich was, was man sich, ich finde, dass es in der Medizin eigentlich sehr wichtig wäre, wie man mit solchen Dingen umgeht, wie man vorher schon spricht, wie man über Körper spricht. Ich glaube, man könnte Menschen viel besser abholen, wenn man hier diesen Alarmismus ein bisschen rausziehen würde. Kennst du irgendeinen Menschen, der sich gerne nicht gut fühlt? Ich nicht. Ja? Das ist aber so. Und deswegen, wenn wir uns nicht gut fühlen, wollen wir ja Hilfe. In welcher Form auch immer. Und es wäre schön, sie dann zu bekommen. Und es wäre schön, sie so zu bekommen, dass wir uns besser fühlen. Wir wollen uns alle besser fühlen. Das bedeutet für jeden etwas anderes. Und Körper sind nicht eine Einheit, sondern es ist kein homogenes Thema. Nicht jeder Körper ist gleich, nicht jeder Mensch ist gleich. Und ganz wichtig, da darauf eingehen zu können.
Bin ich absolut bei dir. Da hat eine Kollegin von mir letztens eben gesagt, Körper sind kein Rechenschema oder kein Rechenbeispiel. Und wir glauben das ja oft. Okay, ich habe jetzt eben eine 45-jährige Frau vor mir, die so groß ist und das Gewicht hat. Und jetzt nehmen wir eben sozusagen diesen Rechenschieber, wenn man es ja, auf alt nur macht, genau. Und genau das, wenn ich eben da, ich denke jetzt an diese Kinderspielzeuge mit den Kugeln, die man da hin und her schiebt. Da schiebe ich halt drei grüne da nach rechts und vier gelbe nach links. Und dann passt es schon. Ja? Aber eben so wie du sagst, wir sind halt einfach, die Körper sind individuell. Ja, es liegt eine gewisse Biologie dahinter, eine gewisse eben, aber eben auch die Genetik und Co., das darf man auch nicht vergessen. Also das ist, glaube ich, etwas, was wirklich.
Und ein langer Prozess. Es liegt ein langer Prozess in einem medizinischen System auch hinter mir, der mich was gekostet hat. Denn wir wissen heute, dass Diäten einfach ein Schmarrn für den Körper sind. Sie sind nicht gut. Nein.
Hell yes.
Und ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal den Podcast aufgenommen haben, also die erste Podcast-Folge aufgenommen haben damals, dass wir auch darüber gesprochen haben, meine erste Diät im Alter von 7. Und wir wissen heute, was das mit deinem Metabolismus macht. Das heißt, und das macht mich sehr, sehr wütend. Jetzt entwickelt sich Wissenschaft. Es entwickelt sich Medizin. Wunderbar, genauso soll es ja auch sein. Ja. Aber man hat mir mein halbes Leben lang gesagt, mach eine Diät, damit du ja dünner bist. Mein Metabolismus dadurch wurde natürlich beschädigt. Wie sehr, das ist jetzt eine Frage, das kann man heute nicht mehr feststellen, das weiß ich einfach nicht. Aber wurde natürlich beschädigt. Es wurden Dinge gemacht oder da möchte ich, das ist sehr, sehr privat, aber es wurden Dinge gemacht, die ich vielleicht heute so nicht mehr machen würde und dafür etwas anderes lieber gemacht hätte, das mir mehr geholfen hätte. Aber all das ist passiert, ich kann es jetzt nicht mehr verändern. Aber jetzt sitze ich in diesem System mit dieser Geschichte. Und dann kommt genau das gleiche System, das das mit mir gemacht hat und sagt, ich bin an allem selber schuld und ich bin furchtbar und ich muss schauen, wie ich da rauskomme. Und wenn ich das nicht so oder so jetzt mache, dann wird das nie besser werden und das ist ganz schlimm. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, hau, wie kommt ein Individuum dazu, all das aufzuarbeiten, Ding, und dann genau in dieses Schema zu passen, von dem wir vielleicht in 20 Jahren wieder sagen, dass es anders ausschaut oder was auch immer. Wie können wir nur so nicht eingehen auf die Menschen? Das hat wahrscheinlich viele Gründe, da müsste man mit Ökonominnen sprechen, die in dem Bereich tätig sind, in der Medizin und
Mega.
Personal und bla, bla, das ist ganz viel. Aber das lasse ich jetzt alles mal raus. Ich sitze da mit meiner Geschichte, komm zu dir, brauche deine Hilfe. Ich bringe eine gewisse Angst mit, ich bringe ein gewisses Paket mit, wie viele andere auch. Ja? Und jetzt sitzen wir hier und wir wollen das Beste für mich. Und das Beste für mich bedeutet auch, es muss so sein, dass ich mitgehen kann. Ich muss vielleicht Dinge ändern oder so, das ist meine Bringschuld, ja. Aber auf der anderen Seite, setz dich doch bitte mit mir auseinander und nicht mit einem fucking Vorurteil, das du gelernt hast, das du einstudiert hast. Also ich finde schon, da Da kommt ganz viel zusammen und je älter ich werde, desto wütender macht mich das, weil ich frage mich immer, kostet mich das Lebensjahre? Und zwar nicht kostet mich mein Körper Lebensjahre, sondern kostet es mich Lebensjahre, dass ich in einem System bin, das mich so in Klammer nicht behandelt. Das sind wirklich Dinge, die ich mir, und das sind wirklich Dinge, die je älter ich werde, mehr eine Rolle natürlich spielen als mit 20, das ist ja ganz klar. Aber das ist schon was, wo ich hoffe, mit der Arbeit, die ich mache, auch dafür sorgen zu können, dass sich die heute 20-Jährigen in 20 oder 30 Jahren diese Frage nicht stellen müssen.
Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, weil ich mir so, weil ich leider sagen muss, und ich glaube, das habe ich in der ersten Podcast-Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, auch schon gesagt, mir leider nicht ausnehmen kann, dass ich selbst eben in meinem Studium genau diese Vorurteile gelernt habe. Eben zu denken, okay, ich habe jetzt eine dicke Person vor mir, oder nicht, ja, zu denken oder zu glauben, ich weiß eh, was du falsch machst, und ich sag dir jetzt sozusagen, zeig dir den Weg, wie es richtig geht. Und ich glaube, ich müsste mich da wahrscheinlich, oder ich weiß, ich müsste mich da bei vielen auch entschuldigen, weil ich die sicher auch so ein bisschen von oben herab nicht behandelt habe, aber zumindest gedacht habe. Also so Gutigkeit, naja, eben. Du hast es ja bis jetzt nicht gewusst. Ja. Und natürlich, ja, ist es halt ein System, und eben diese Vorurteile hat man gelernt, aber wir dürfen sie auch wieder entlernen, ja, und wirklich auch darüber nachzudenken. Ja, eben. Und ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich kann zumindest jetzt anders handeln. Ja, und eben diese Behandlung halt hinterfragen.
Es ist so, wir lernen dazu, man lernt dazu, das ist super, das ist wichtig. Es ist einfach so, dass ich glaube, dass wir viel mehr Augenmerk auf die Ausbildung, medizinische Ausbildung teilweise haben sollten, wenn es um dieses Thema geht. Es gibt Studien, immer mehr Studien, mittlerweile auch eine Studie aus Österreich, die Ende letzten Jahres rausgekommen ist, die einfach zeigen, dass wenn du Studierende im medizinischen Bereich, in welchem Bereich sie auch immer tätig sind, damit konfrontierst, dass es Gewichtsdiskriminierung gibt und mit ihnen in Workshops arbeitest, und zwar laufend, nicht einmal, sondern laufend, dann, ja, einmal und es ist das Problem gelöst. Nein, dann ist eine andere Sensibilisierung dafür da. Es ist nur immer nicht so, dass die Leute dann denken, okay, dick sein ist kein Problem. Das ist ja, aber es ist so, dass mehr Sensibilisierung für das Thema da ist. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es auch so wichtig ist, in der Ausbildung darauf aufmerksam zu machen.
Bin ich ganz bei dir, und ist etwas, was wirklich ein wichtiges Thema ist, dass man da eben auch diese eben Gewichtsdiskriminierung, diese Bias mit denkt oder mit einbezieht, auflöst, darüber spricht, darauf hinweist, und ja, das einfach Thema wird und ist. Ja.
Genau, richtig.
Dann möchte ich jetzt noch zu einem Thema kommen, das du vorher schon angesprochen hast. Das ja in den Medien stark präsent ist oder immer wieder präsent ist, nämlich die Abnehmspritze oder eben diese GLP-1-Rezeptorantagonisten, wie man sie so schön nennt.
Genau.
Wir wollen jetzt gar nicht darüber sprechen, ob das sozusagen, oder ich glaube, ob das jetzt okay ist oder nicht. Muss jede und jeder für sich wissen. Aber gerade aus deiner Perspektive sozusagen eben hinsichtlich Gewichtsdiskriminierung, als Person in einem dicken Körper, wie betrachtest du da die, ich sag jetzt mal, aktuelle Lage oder Situation rund um diese Abnehmspritze?
Und ich lasse jetzt sehr viel außen vor, wie du schon gesagt hast. You do you, your body, your choice. Ich frage immer nur, wie du Entscheidungen treffen kannst in einem System, das dich auch in eine gewisse Richtung drängt. Aber your body, your choice. Wenn du das nimmst, dann nimmst du es. Das Problem, das größte Problem, das ich mit dem Thema Abnehmspritzen habe, davon abgesehen, dass du mir noch keine langjährige Studie zu dem, du hast dir Ozempic mit im Fall von für Diabetes angeschaut. Und wir wissen, dass diese Medikamente im Bereich der Diabetes sehr gut helfen. Und wunderbar. Fabelhaft. Keine Langzeitstudie, was das bei Gewichtsreduktion bedeutet. Und wir haben mittlerweile auch schon gesehen, dass wenn du das Zeug nicht mehr nimmst, Entschuldigung, das Medikament nicht mehr nimmst, dass du wieder zunehmen kannst. Wir haben auch gesehen, und das ist sehr interessant, eine Freundin von mir ist sehr anglophil, ebenso wie ich, und sie schickt mir immer so interessante Artikel aus Großbritannien, wo Hersteller schon sagen, bitte Leute, hört auf, das als Lifestyle-Bereich Zeug zu nehmen. Wir haben nicht genug für die Menschen, die es wirklich benötigen würden, vielleicht und so weiter. Also auch im Bereich der Abnehmspritze schon. Gar nicht das Diabetes-Medikament, sondern im Bereich der Abnehmspritze. Weil es einfach so. Ich habe, auch das steht übrigens im Buch, vor einiger Zeit einen britischen Mediziner in einem Podcast sagen hören, dem ich folge, weil er Health at a Resize praktiziert, unter anderem, der gesagt hat, auf die Frage hin, was Abnehmspritzen machen werden oder was das bedeutet. Und er hat gesagt, Abnehmspritzen werden alles verändern. Und ich habe mir gedacht, what is he talking about? Was spricht er? Was sagt er? Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr hat er recht. Weil das, und das ist das allergrößte Problem für mich, das Thema Gewichtsdiskriminierung und wie wir mit dicken Menschen umgehen, spielt keine Rolle mehr. Es spielt keine Rolle mehr, weil du nimmst dieses Zeug, dann nimmst du ab. So soll es sein. Dann nimmst du ab und dann bist du, oder du nimmst das Zeug nicht, ja, dann kann man auch nicht helfen, dann willst du es anscheinend nicht anders. Und die Sache ist, wie ist der Prozess, der mich zu dieser Spritze hinführt? Ich bin so lange vorher im medizinischen System. Warum ist Prävention mit Erkrankungen kein Thema? Wie ist das, wie man vorher mit mir umgeht, bevor man mir eine Spritze anbietet? Wieso kann man das nicht anders tun? Wieso kann man mit dicken Menschen nicht anders umgehen? Hilft es Menschen? Ja, es hilft auch Menschen. Ja, es hilft auch Menschen. Gibt es nichts, was Menschen sonst helfen kann? Warum beschäftigen wir uns nicht mit grundlegenden Thematiken? Es hilft mir nicht dabei, wenn ich psychische Probleme habe zum Beispiel und aufgrund derer zugenommen habe. Da muss ich doch schauen, was meine psychischen Probleme sind zum Beispiel. Ja? Oder wenn ich keinen Zugang zu Lebensmitteln habe, weil ich kein Geld habe, dann ist es wichtig, mir den Zugang zu den Lebensmitteln zu geben, zu vielfältigen, abwechslungsreichen Lebensmitteln. Und da frage ich mich doch, was genau schütten wir schon wieder zu? Wir schütten nur zu, wir kitten. Und noch dazu kosten diese Spritzen sehr, sehr, sehr viel Geld. Es gibt Menschen, die bekommen die Spritzen auf Rezept. Das ist meistens dann der Fall. Zum Beispiel DiabetikerInnen, die das dann auch als Abnehmmedikament nehmen können. Die bekommen es auf Rezept aufgrund ihrer Diabetes, bei gewissen Nebenerkrankungen. Aber alle anderen zahlen ein Heidengeld. Das sind um die 400 Euro im Monat. Wer hat bitte um die 400 Euro im Monat? Und jetzt nachhaltiges, kapitalistisches Geschäftsmodell, wo einfach eigentlich fast bewundernswert, ironischerweise, sarkastisch, schon fast zynisch gesprochen, das musst du dein Leben lang nehmen. Das hört nicht auf. Sobald du aufhörst, und wir wissen noch nicht ganz genau, ich glaube, es gibt schon neuere Studien, die auch ein bisschen zeigen, es verändert sich nachhaltig, was ja auch im Hormonhaushalt bei gewissen Dingen, das ist nicht reversibel. Da bin ich zu wenig noch drinnen und ich bin auch keine Medizinerin und kein medizinisches Fachpersonal, deswegen kann ich das noch zu wenig verstehen. Ich muss mir da immer ein bisschen mehr anlesen und die Menschen fragen, die sich besser auskennen. Zwinker in Richtung Katharina. Aber das wissen wir alles nicht, das machen wir. 400 Euro dein Leben lang, jetzt sind es 400 Euro vielleicht Inflation, sind es dann mal 500 oder mehr, ein Leben lang. Das sind so Sachen, wo ich mich frage, wissen wir eigentlich, was wir hier tun? Und nicht nur das, diese Pharmakonzerne, die diese Medikamente produzieren und Milliardengewinne einfahren, Milliarden, aber Milliarden, machen derartig aggressiv Werbung teilweise. Ich habe gestern von einer Freundin Fotos bekommen von einer Wiener U-Bahn-Station. Ich sage nicht welche. Wiener U-Bahn-Station, wo Novo Nordisk Werbung macht. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich so extrem perfide finde. Das ist dieses, ja, Obesity und wir wissen und das ist, wissen, es ist so, es geht euch schlecht und das ist, und was mit euch passieren kann und wir wollen nicht, dass euch was Schlechtes passiert und deswegen nehmt das und so weiter und so fort. Und ich denke mir, und das ist wirklich was mir große, große Sorgen macht. Weil das ist was, wo wir überhaupt nicht grundlegend über Themen nachdenken, sondern wir nehmen das, stülpen dieses sehr teure Zeug drüber machen es zu einer Lifestyle-Droge fast schon. Droge habe ich jetzt gesagt, Drug, weil ich es aus dem Englischen nehme. Also ein Lifestyle-Medikament. Es ist immer noch ein Medikament übrigens. Die Diskussion läuft vollkommen schief. Haben dann irgendwelche Stars als Vorbilder, die dann unglaublich abgenommen haben und eh nur Sport gemacht haben und weniger gegessen haben. Also wir, im Prinzip ist es ein, ich glaube, dass es fundamental den Kampf gegen Gewichtsdiskriminierung schwieriger macht. Also grundlegend. Ja. Und das ist für mich ein großes Thema, über das wir viel zu wenig sprechen. Es wird auch missbräuchlich verwendet. Es gibt immer mehr Menschen, die sich das nicht leisten können. Dann gehen sie und holen sich irgendwo anders das Zeug, das günstiger zwar ist, aber wo du nicht weißt, was genau drinnen ist. Das ist unglaublich gefährlich. Und im Prinzip lösen wir damit nichts. Wir lösen damit grundlegend nichts, sondern wir schütten zu mit etwas und sagen, okay, das passt. Und das halte ich für falsch, falls ich das noch nicht ausführlich genug dargelegt habe.
Ja, vor allem, es ist halt, wie gesagt, das mag dem Individuum in manchen Fällen eine gute Unterstützung sein, also von Menschen mit Diabetes sozusagen mal ausgenommen, aber allgemeiner, wenn es aber halt auch gut begleitet wird. Das bin ich ganz stark davon überzeugt und vor allem auch, wenn ich halt an meinem Essverhalten genauso arbeite in dem Sinn, ja, und nicht nur sage, okay, weil es eben, und es ist ja, der Körper verändert sich, aber eben verändere ich auch meinen Lebensstil dadurch oder nicht. Das ist für mich so also eine Frage, die da irgendwo immer außen vor bleibt.
Und von allem grundlegend abgesehen, was passiert vorher mit mir im medizinischen System? Wie kann es sein, dass mich das System nicht ernst nimmt, nicht so wahrnimmt und mir nicht vorher hilft oder nicht tut? Wo ist hier das Problem? Und wieso geben wir bitte Kindern diese Sache? Wieso geben wir 11- oder 12-jährigen Kindern Abnehmspritzen und sind euphorisch, dass das so gut wirkt? Und so. Kindern! Und das sind alles so Dinge, wo ich mir manchmal, wo ich mir wirklich die Frage stelle, wie weit wir das treiben können, was wir unseren Kindern damit eventuell auch antun. Ja, es mag auch Menschen, es hilft auch Menschen. Ja. Aber wir führen wichtige Diskussionen einfach gar nicht. Und wir
Die
verändern, ja, genau.
ja. Sorry. Die werden natürlich, also die werden dadurch einfach wieder im Keim erstickt, weil es ja eigentlich wieder aufs Individuum runtergebrochen wird. Das haben wir eigentlich wieder, da schließt sich der Kreis, dass es eben nicht das System oder eben nicht die, ja, ich sage jetzt mal, die Gesellschaft dahinter irgendwo angesprochen wird oder betrachtet wird, sondern halt eben wieder das Individuum. Du bist schuld oder eben du kannst dir dafür entscheiden. Und wenn du es nicht magst, wie du vorher gesagt hast, dann bist du halt selber schuld, wenn du dich nicht dafür entscheidest.
Und dieser Narrativ, wir retten die Menschheit mit diesem Medikament, den halte ich für ganz schwierig. Also das ist was, ich kann im Moment, ich bin noch ein bisschen rot im Gesicht geworden, weil ich mich so ärgere, ich kann im Moment gar nicht ausdrücken, was dieser Satz von einer Pharmafirma wie Novo Nordisk, nennen wir es beim Namen, because, why not, was der mit mir macht, welche Art von Wut der in mir auslöst. Wir retten die Menschheit. Come on. Ich wollte jetzt was sagen, ich lasse es. Aber so im Sinne, ja, wir retten die Menschheit, wir sorgen dafür, wir machen das besser. Und ich denke mir mal, okay, ja, hätte euer Personal vielleicht geschult, nicht fettphob zu sein, hätte vielleicht auch geholfen. Aber ja, also das ist schon so.
Wäre eine Möglichkeit, aber das wird heute nicht herangezogen.
Oh, wozu? Nein, aber ich, wie gesagt, medizinische Erfolge, es geht einem besser. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die es nehmen, die sagen, es geht mir sehr gut damit. Ja. Ja, und das ist auch zu akzeptieren und zu respektieren, bitte, keine Frage. Aber für mich als Person, die gegen Vorurteile, gegen Diskriminierung und so weiter vorgeht, ist es einfach nur ein, ja, ein, ist es in gewisser Weise ein rotes Tuch, weil es ist nichts an dem Problem ändert, im Gegenteil, weil es das noch verschlimmert und verschlimmern kann und verschlimmern wird, gerade auch in einer Zeit, in der Medizin ja auch immer kapitalistischer wird, auch immer wirtschaftlicher denkt. Muss sozusagen in Anführungszeichen, um im System bestehen zu können.
Absolut. Was wir aber beitragen können oder vor allem, was du beiträgst, und da möchte ich jetzt eben, dass sich dieser Kreis jetzt wieder schließt zum Beginn unseres Interviews oder unseres Gesprächs, ist unter anderem dein erstes Buch, das im Oktober ich glaube, das ist gerade 15. 15. Oktober erscheint, Fat Business. Und ich gebe den Link dazu in die Shownotes. Und wir möchten auch noch erwähnen, für diejenigen, die im Osten von Österreich arbeiten, leben, wohnen, wie auch immer, es findet am 23. Oktober im Wien Museum eine Lesung statt, um 18:30 Uhr. Und am 25. November um 19 Uhr im Thalia Mariahilferstraße.
Ganz genau. Ja, genau. Und übrigens am 23. Oktober, das im Wien-Museum ist natürlich besonders super. Also Wien-Museum ist schon was sehr Schönes. Also auch alle, die jetzt aus dem Westen dann vielleicht angereist sind und dann im Tag nichts zu tun haben oder so, abends können gerne vorbeikommen. Schamlos, schamlos Werbung machen.
Absolut, so muss man das machen. Finde ich großartig. Genau. Liebe Bobby, wie immer, also wir zwei sehen uns sowieso bald wieder. Wir könnten ja stundenlang plaudern. We know it. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Du hast mir wieder einige neue Perspektiven aufgezeigt, einige Aussagen getätigt, die mir wieder zum Nachdenken anregen oder die dann nacharbeiten werden, ganz bestimmt. Zum Abschluss würde ich gern oder möchte ich dir eine letzte Frage stellen, und zwar, was macht dich unverwechselbar?
Ich weiß noch, was ich das letzte Mal geantwortet habe. Es war sehr ungeschickt, finde ich. Was macht mich unverwechselbar? Meine DNA. War das geschickt, ja? Ich habe schon das letzte Mal gesagt, unverwechselbar. Das ist ein Wort, ich finde es sehr cool, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich viel damit anfangen kann. Ich glaube, die Antwort muss ich dir schuldig bleiben. Bis zum nächsten Mal.
Sehr schön. Es wird sicher ein nächstes Mal geben.
Juhu!
In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit, und
Danke.
es wird ein nächstes Mal geben, ganz sicher.
Ich freue mich sehr. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Unterstützen. Danke fürs Mut machen. Danke fürs Aufklären. Ja, danke.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden. Und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.